Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Funkjournal.
Willkommen zu den Nachrichten. Der liberale Ministerpräsident Ilie Bolojan kündigte an, im Amt zu bleiben und die Stabilität der Regierung zu gewährleisten, obwohl er nicht mehr die Unterstützung der Sozialdemokratischen Partei hat, dem wichtigsten Koalitionspartner in der proeuropäischen Regierungskoalition neben der Nationalliberalen Partei, der Union zur Rettung Rumäniens und der Demokratischen Union der ethnischen Ungarn in Rumänien. Er kritisierte die Entscheidung der Sozialdemokraten scharf als falsch und unverantwortlich und kündigte an, dass die Liberalen noch am selben Tag erneut zusammentreten würden, um die Lage zu analysieren. Am Montag hatte die Sozialdemokratische Partei nach einer internen Abstimmung ihre Unterstützung für Ministerpräsident Ilie Bolojan zurückgezogen. Der Vorsitzende der Sozialdemokraten, Sorin Grindeanu, warf Bolojan zudem vor, die Wirtschaft zu ruinieren und die Kaufkraft der Bevölkerung zu senken. Die Union rettet Rumänien kritisierte das Ergebnis der Abstimmung der Sozialdemokraten, während der Ungarnverband für eine Lösung plädierte, die die politische Stabilität wahrt. In der Opposition sprach sich die populistische AUR-Partei für vorgezogene Neuwahlen aus. Präsident Nikos Ordan lud die Vorsitzenden der Regierungskoalitionsparteien am Mittwoch zu Konsultationen in den Cotroceni-Palast ein. Als erste wurden die Sozialdemokraten eingeladen, gefolgt von den Nationalliberalen und dem Ungarnverband, der Fraktion der nationalen Minderheiten im Parlament und der Union rettet Rumänien. Knapp 10 Milliarden Euro sollen im Rahmen des EU-Safe-Mechanismus in die nationale Verteidigungsindustrie und die Stärkung der Fähigkeiten der rumänischen Armee investiert werden. Die restlichen rund 16 Milliarden Euro sind für den Ausbau der Straßen- und Verkehrsinfrastruktur sowie die Ausrüstung des Innenministeriums und der Nachrichtendienste vorgesehen. Die Europäische Kommission knüpfte die Finanzierung der 21 vom Verteidigungsministerium eingereichten Programme jedoch an die Bedingung, dass diese bis zum 31. Mai unterzeichnet werden, erklärte Verteidigungsminister Radomir Ruță am Dienstag in einem Interview mit Radio Rumänien. Am Montag präsentierten hingegen 20 rumänische Unternehmen im NATO-Hauptquartier in Brüssel erstmals Verteidigungslösungen, die im gesamten Bündnis erworben und eingesetzt werden könnten. Die rumänische Außenministerin Oana Țoiu erklärte, Rumänien wolle die erhöhten NATO-Ausgaben nutzen, um im Land Geschäftsmöglichkeiten und Arbeitsplätze zu schaffen. Das 16. Münchner Literaturfestival hat am Dienstag mit einer bedeutenden rumänischen Beteiligung begonnen. Die deutsche Übersetzung des kürzlich im Wallstein Verlag erschienenen Buches »Stimmen aus der Ferne« wird am Freitag in Anwesenheit der Autorin Gabriela Adame-Sterno vorgestellt. Der Künstler Dan Perzhovski wird während des gesamten Festivals, das am 30. April endet, anwesend sein und die behandelten Themen mit spontanen Zeichnungen aufgreifen. Darüber hinaus werden im Rahmen des Münchner Festivals zwei rumänische Filme gezeigt, der Dokumentarfilm Kollektiv von Alexander Nanau und Radu Judes Spielfilm Aferim. Die Nationale Straßeninfrastrukturmanagementgesellschaft in Rumänien führt ab Dienstag eine allgemeine Verkehrszählung durch. Ziel der Initiative ist es, detaillierte Informationen über den Straßenverkehr im Land zu gewinnen. Konkret werden Daten zum Verkehrsaufkommen nach Fahrzeugkategorien, zur Transportnachfrage, zum Bedarf an Straßeninfrastruktur, zur Straßeninstandhaltung und zur Verkehrssicherheit erhoben. Die Erfassung erfolgt sowohl automatisiert als auch über landesweit eingerichtete Registrierungsstellen, ohne dass Fahrzeuge anhalten müssen. Die bis November erhobenen Daten erfassen tägliche und saisonale Verkehrsschwankungen. Die ehemalige rumänische Turnerin Nadia Comăneci wurde am Montagabend in Madrid im Rahmen der Laureus Awards Gala den Oscars des Sports mit dem Laureus Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgt 50 Jahre, nachdem die Athletin bei den Olympischen Sommerspielen in Montreal die erste perfekte Wertung in der Geschichte des Turnens erzielte. Nadia Comăneci war im Jahr 2000 Gründungsmitglied der Laureus Sports Academy und spielte eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Bewegung durch weltweite Programme zur Verbesserung der Ergebnisse und Chancen gefährdeter Jugendlicher. Nadia Comăneci ist die 20. Preisträgerin des Laureus Lifetime Achievement Award und die erste Turnerin, der diese Ehre zuteil wurde. In Rumänien ist 2026 das Jahr von Nadia Comăneci, um an den 50. Jahrestag ihres legendären Auftritts in Montreal zu erinnern. Im Rahmen der Feierlichkeiten finden Veranstaltungen statt, die vom rumänischen Olympischen und Sportkomitee koordiniert werden. Soweit die Nachrichten.
Sie hören das deutschsprachige Funkjournal und unseren ersten Hintergrundbericht. In Rumänien spitzt sich die politische Lage weiter zu. In Bukarest ist die Regierungskoalition auseinandergebrochen. Der sozialdemokratische Koalitionspartner hat Premierminister Ilie Bolojan die Unterstützung entzogen. Doch der will im Amt bleiben. Einzelheiten im Beitrag von Corina Christer. Ich bin Alex Terescu. Der Bruch innerhalb der Regierung kam am Montag. Die sozialdemokratische Partei PSD hat sich offiziell von Premierminister Ilie Bolojan distanziert. Vorausgegangen war eine parteiinterne Abstimmung, bei der sich 97,7% der rund 5000 teilnehmenden Mitglieder für den Rückzug der Unterstützung ausgesprochen hatten. Organisiert wurde die Konsultation vom Parteivorsitzenden Sorin Grindeanu. Dabei hatte die Koalition aus PSD, PNL, USR und Ungarnverband erst vor rund 10 Monaten ihre Arbeit aufgenommen, mit dem erklärten Ziel, die angeschlagene Wirtschaft des Landes zu stabilisieren. Rumänien kämpft seit längerem mit einem hohen Haushaltsdefizit und steigender Inflation. Die Regierung setzte deshalb auf ein striktes Sparprogramm, Maßnahmen, die zunehmend für Spannungen sorgten. Die PSD kritisiert diese Austeritätspolitik schon seit Monaten scharf. In einer Rede vor Parteimitgliedern fand Parteichef Sorin Grindeanu nun deutliche Worte und machte Premier Bolojan direkt für die wirtschaftliche Lage verantwortlich.
Acest management guvernamental dezastros.
Dieses katastrophale Regierungsmanagement muss ein Ende haben. Wir müssen heute eine Veränderung vornehmen, bevor es zu spät ist. Zu spät für die Milliarden aus dem Aufbauplan, zu spät für jede Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung in diesem Jahr, zu spät, um den drastischen Rückgang des Lebensstandards der Bevölkerung noch aufzuhalten. Wir brauchen ein neues wirtschaftliches und soziales Modell, umgesetzt von jemandem, der auch den Dialog sucht und nicht nur die Macht. Premierminister Ilie Bolojan wies die Vorwürfe zurück und kritisierte die Entscheidung der Sozialdemokraten scharf. Er kündigte zugleich an, im Amt bleiben zu wollen, mit dem Ziel, die politische Stabilität zu sichern. Dabei betonte er, dass alle bisherigen Entscheidungen gemeinsam von den Koalitionspartnern getragen worden seien, auch von der PSD.
Vom continua să asigurăm guvernarea țării noastre.
Wir werden die Regierungstätigkeit fortsetzen, damit unser Land diese schwierige Phase gut übersteht. Diese Entscheidung ist unverantwortlich, gerade angesichts des internationalen Kontexts. Wir erleben eine Überlagerung mehrerer Krisen, die wirtschaftliche Stagnation in Europa, die Auswirkungen des Krieges im Golf sowie unsere eigenen Defizitprobleme. Jeder verantwortungsbewusste Staatsmann würde in einer solchen Situation versuchen, das Land und die Wirtschaft zu stärken, nicht sie zu schwächen, wie es durch die Entscheidungen der PSD geschieht. Auch die Reformpartei USR kritisiert den Schritt der Sozialdemokraten. Sie verweist vor allem auf die Bedeutung europäischer Fördergelder für die laufenden Reformen. Parteichef Dominik Fritz warnte vor erheblichen finanziellen Risiken. Demnach stehen Verträge im Umfang von rund 16 Milliarden Euro im Rahmen des SAFE-Programms zur Unterzeichnung an. Hinzu kommen mehr als 10 Milliarden Euro aus dem europäischen Wiederaufbauprogramm PNRR. Aus Sicht der USR geht es der PSD vor allem darum, wieder Kontrolle über diese Mittel zu gewinnen. Auch der Vorsitzende der ungarischen Minderheitenpartei UDMR, Kelemen Hunor, äußerte Kritik am Vorgehen der Sozialdemokraten. Er sprach von einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, in dem politische Stabilität besonders wichtig sei. Die UDMR kündigte an, ihre Minister im Amt zu belassen und keine Misstrauensabstimmung gegen die Regierung zu unterstützen. Anders sieht das die Opposition. Die nationalkonservative Partei AUR fordert Neuwahlen. Parteichef George Simion kündigte an, eine eigene Misstrauensabstimmung gegen die Regierung einzubringen. In dieser angespannten Lage kommt dem Staatspräsidenten eine zentrale Rolle zu. Nikos Ordan hat bereits angekündigt, Gespräche mit allen politischen Kräften zu führen, und zwar so lange, bis eine stabile Lösung gefunden ist. Damit steht Rumänien vor einer ungewissen politischen Phase, ob die Regierung Bolojan im Amt bleiben kann oder ob es tatsächlich zu Neuwahlen kommt, dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden.
Den Schlusspunkt im Funkjournal setzen wir mit einem aktuellen Bericht von Leyla Kermil. Am Montag hat im NATO-Hauptquartier in Brüssel der Tag der rumänischen Industrie stattgefunden, ein wirtschaftsdiplomatisches Event zur Förderung der heimischen Industrie und zur Erleichterung des Zugangs rumänischer Unternehmen zu den Einrichtungen des Nordatlantischen Bündnisses. 20 rumänische Firmen haben innovative Verteidigungslösungen vorgestellt, um die Integration der nationalen Rüstungsindustrie in die globalen Lieferketten der Allianz zu ermöglichen. So zeigten die Unternehmen Technologien aus der Luftverteidigung mit Schwerpunkt auf Drohnen- und Antidrohnensystemen, aber auch Programme für Cybersicherheit und Kommunikation, einschließlich für den Weltraum. Die Veranstaltung hat hochrangige technische Diskussionen zwischen den mehr als 20 teilnehmenden rumänischen Firmen und den Leitungen spezialisierter NATO-Behörden ermöglicht, etwa der Agentur für Kommunikation und Information sowie der Agentur für Unterstützung und Beschaffung. Die Gespräche konzentrierten sich darauf, technologische Nischen zu identifizieren, in denen rumänisches Know-how sofort Mehrwert liefern könnte. Die bei der Veranstaltung anwesende Außenministerin Oana Țoiu erklärte, Rumänien wolle von den höheren NATO-Ausgaben profitieren, um wirtschaftliche Chancen und Arbeitsplätze im Inland zu schaffen. Insgesamt stünden den Verbündeten 1,4 Billionen Dollar zur Verfügung. Obwohl in der Öffentlichkeit wenig über die Fähigkeit Rumäniens im Verteidigungsbereich bekannt sei, verfüge das Land über anerkannte Expertise in bestimmten Nischen, wie der Cybersicherheit sowie über Unternehmen mit innovativen Produkten, die Mittel aus dem Europäischen Verteidigungsfonds erhalten hätten, sagte die Außenministerin.
Wir können relevant sein und sind es bereits. Teams aus Rumänien liefern an andere Länder oder sogar direkt an das NATO-Ökosystem. Aber wir wollen sicherstellen, dass dieser Zugang allen offen steht, dass sie von den NATO-Experten verstehen, welche Verfahren sie anwenden müssen. Und mehr noch, dass sie als verlässliche Zulieferer wahrgenommen werden. Wir können mehr Geld ins Land holen, wenn wir unsere privaten und staatlichen Unternehmen dabei unterstützen, sich zu modernisieren, Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen und Zugang Zugang zu den Käufern und zum Beschaffungssystem zu erhalten.
Es war das erste Mal, dass das rumänische Außenministerium, das Wirtschaftsministerium und das Verteidigungsministerium gemeinsam eine solche Veranstaltung im NATO-Hauptquartier organisiert haben. Mit dieser Initiative hat das Außenministerium die wirtschaftsdiplomatische Komponente neu belebt und den Boden für strategische Entscheidungen bei den kommenden B9-Gipfeln in Bukarest sowie beim NATO-Gipfel in Ankara bereitet. Außenministerin Oana Țoiu fügte hinzu, dass Bukarest im Herbst eine NATO-Veranstaltung zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen ausrichten werde.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Das wirtschaftliche Denken Rumäniens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde maßgeblich von einem Mann geprägt, dem Ökonomen und Soziologen Virgil Magyaru. Er war ein Theoretiker, der auf eine starke Industrie und eine modernisierte, industrialisierte Landwirtschaft setzte. Bekannt wurde er aber vor allem für die Ausformulierung der sogenannten bäuerlichen Doktrin, ein Konzept, das nicht nur wirtschaftliche, sondern auch weitreichende politische und kulturelle Dimensionen hatte. Mehr dazu erfahren Sie in einem Beitrag verfasst von Stelio Lambru. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Damals, sowohl vor als auch nach 1918, als sich die Fläche und Bevölkerung Rumäniens verdoppelt hatten, lebte der absolute Großteil der Menschen auf dem Land. Ausgehend von dieser demografischen Realität und den strukturellen Problemen des Staates entwarf Magyaru einen neuen Weg der wirtschaftlichen Entwicklung. Dabei sollte der Staat eine führende Rolle einnehmen. International hingegen trat er für die Politik der sogenannten offenen Tür ein, also für den freien Verkehr von Kapital und Waren. Diese Haltung positionierte ihn damals im linken Spektrum der Politik. Doch sein fortschrittliches Denken wurde ihm zum Verhängnis. Am 27. November 1940 wurde der 53-jährige Magyaru von einem Kommando der rechtsextremen Legionärsbewegung aus seinem Haus verschleppt und im Snagov-Wald nördlich von Bukarest kaltblütig erschossen. Wer war dieser Mann? Virgil Magyaru kam 1887 im ostrumänischen Galați zur Welt. Als Sohn eines Lokalpolitikers wuchs er in einer großen Familie mit 5 Schwestern und 3 Brüdern auf. Er ging nach Deutschland, um an der Universität Leipzig Wirtschaftswissenschaften zu studieren, wo er 1910 seinen Abschluss machte. 1916, kurz vor dem Eintritt Rumäniens in den Ersten Weltkrieg, wurde er Professor an der Akademie für Hohe Handels- und Industriestudien in Bukarest. Sein akademisches Werk ist enorm vielseitig. Es reicht von Steuerphilosophie über Wirtschaftsgeschichte und das Bankwesen bis hin zum Schutz von Arbeitern und anderen produktiven Schichten. Seine meiste Beachtung fand jedoch die Theorie des Bauerntums, des sogenannten Zarenismus. Er veröffentlichte dazu viel beachtete Bücher, darunter Titel wie »Das Bauerntum« und »Die bäuerliche Doktrin«, beide Anfang der 1920er Jahre erschienen, sowie später das Werk »Agrarismus, Kapitalismus, Imperialismus«. Neben seiner Tätigkeit an der Uni war Magyaru zudem ein unermüdlicher Journalist und schrieb unzählige Kommentare zu Wirtschaft und Politik. Doch Magyaru war nicht nur Theoretiker. Er ging in die aktive Politik und wurde Mitglied der 1926 gegründeten Nationalen Bauernpartei. Seine Doktrin bildete das ideologische Fundament dieser Partei, in der sich politische Kräfte aus dem Alten Reich und aus 7 Bürgern zusammengeschlossen hatten. Als die Bauernpartei zwischen 1928 und 1933 die Regierung stellte, übernahm Magyaru höchste Ämter. Er war Industrie- und Handelsminister unter den Premierministern Julio Maniu und Alexandru Vaida Voevod und fungierte zwischendurch auch als Landwirtschaftsminister. Letztendlich war es die Politik, so wie der Faschismus sie verstand und praktizierte, die seinen Untergang besiegelte. Im Frühjahr 1940 wurde Magyaru von der Geheimpolizei festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Als im September desselben Jahres die faschistische Eiserne Garde die Regierung übernahm, begann die systematische Liquidierung politischer Gegner. In der Nacht auf den 27. November 1940 ermordeten bewaffnete Legionäre zunächst 64 politische Gefangene im Gefängnis Jilava. Am Tag darauf teilten Virgil Magyaru und der berühmte Historiker Nicolae Iorga dieses grausame Schicksal. Beide wurden vom selben Todeskommando unter der Führung von Traian Boeru ermordet. Dmitri Bacsag lernte die Legionärsbewegung Ende der 1930er Jahre als Schüler kennen. Im Jahr 2000 gab er dem Zentrum für Oral History des rumänischen Rundfunks ein Interview. Er gab unumwunden zu, dass die Ermordung Magyarus ein unauslöslicher Schandfleck für die Eiserne Garde bleibt, betonte aber auch, dass bis heute nicht alle Umstände dieser Tat restlos geklärt sind. Die Ermordung von Iorga und Magyaru ist ein Schandfleck auf dem Gesicht der Legionärsbewegung. Es war nämlich so, wenn die Bewegung jemanden bestrafte, wie bei den Attentaten auf die Politiker Dukas, Telescu oder Călinescu, dann stellten sich diese Leute, diese Kommandos, danach der Polizei. Bei der Ermordung von Iorga und Magyaru durch das Kommando von Traian Boeru war das anders. Er hat sich nicht gestellt. Im Gegenteil. Ich habe gehört, dass es ihm 1941 sogar gelang, mit seiner ganzen Familie nach Deutschland zu fliehen, ins Gebiet der späteren DDR, wo er völlig unbeheiligt weiterlebte. Virgil Magyaru hinterlässt ein großes Erbe. Er war Mitglied zahlreicher renommierter Institute und Fachgesellschaften. Nach der Revolution von 1989 wurde er posthum in die rumänische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Heute tragen 7 Schulen und Gymnasien in Rumänien seinen Namen, ebenso wie Straßen in Bukarest und Temeswar, die die Erinnerung an diesen bedeutenden Wirtschaftsdenker wachhalten.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Im kollektiven Gedächtnis der Hauptstadtbewohner steht der Universitätsplatz vor allem für soziale Proteste oder für spontane Feiern nach sportlichen Erfolgen. Gleichzeitig gehört er aber auch zur Bukarester Altstadt und ist damit eine wichtige Attraktion für viele Besucher der rumänischen Hauptstadt. Herzlich willkommen zu unserer Reiserubrik. Stefan Baciu hat die Sehenswürdigkeiten am Bukarester Universitätsplatz sowie in unmittelbarer Nähe unter die Lupe genommen. Im Studio begrüßt sich Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung seines Beitrags. Im vergangenen Jahr zog Bukarest rund 2 Millionen Touristen an. Die über das ganze Jahr hinweg konstanten Übernachtungszahlen zeigen, die Stadt ist zu jeder Jahreszeit attraktiv. Viele Ausländer kommen im Rahmen von Geschäfts- und Eventtourismus nach Bukarest. Ein großer Teil von ihnen besucht auch die Altstadt, angezogen von der Geschichte dieses Viertels, aber auch von den zahlreichen Bars und Restaurants. Die Altstadt bietet Unterhaltung, sehr gute Hotels, vom Boutique-Hotel bis zum großen Haus und eine schmackhafte rumänische wie auch internationale Küche. Wir machen Halt am Universitätsplatz. Auf einer Seite des Boulevards erhebt sich das Gebäude der Universität Bukarest, entworfen vom Architekten Alexandru Orescu nach dem Vorbild westeuropäischer Universitäten. Der Bau begann 1857 und wurde 1864 zur Zeit des Fürsten Alexandru Ioan Cuza eingeweiht. Gegenüber, auf der anderen Seite des Königin Elisabeth Boulevards, öffnet sich der Universitätsplatz mit seinen 4 Statuen. Eine davon zeigt hoch zu Ross Michael den Tapferen, der im Jahr 1600 für kurze Zeit de facto Herrscher über die drei mittelalterlichen Fürstentümer war, aus denen später das heutige Rumänien hervorging, die Walachei, Moldau und Siebenbürgen. Der Platz ist ein geschichtsträchtiger Ort, ideal, um ihn Gästen aus dem Ausland zu zeigen, betont der Stadtführer Damian Amfile.
Nici zona de la universitate nu e lipsită de povești, fiecare dintre statuile acelea care stau acolo. Le pot spune atât povestea personajului, cât și povestea propriu-zisă a statuii, cu Mihai Viteazul rămăsese nedezvelit.
Auch rund die Universität mangelt es nicht an Geschichten. Zu jeder dieser Statuen kann man sowohl die Biografie der dargestellten Personen erzählen, als auch die Geschichte der Statue selbst. Die von Michael dem Tapferen etwa wurde lange Zeit nicht enthüllt, aus Angst, Österreich-Ungarn zu verärgern. Schließlich hatte er Siebenbürgen einst erobert. Deshalb steht auf dem Sockel nicht, dass er zeitweilig auch Fürst von Siebenbürgen war, sondern nur Statthalter der Walachei, so als hätte er im Namen des Kaisers gehandelt. Alle Proteste und Feiern, die früher nicht wie heute auf dem Siegesplatz stattfanden, spielten sich hier ab. Rund die Statue von Michael dem Tapferen. Und wissen Sie, worauf diese Statue steht? Auf dem Altar des ehemaligen Klosters St. Sava, dessen Ruinen heute unter dem Pflaster des Universitätsplatzes liegen. Die drei anderen Statuen zeigen die Väter des rumänischen Bildungswesens. George Lazar, Ion Heliade Redulescu und Spiru Haret. Heliade Redulescu steht genau dort, wo einst seine Druckerei war, in der die ersten modernen Schulbücher der rumänischen Geschichte gedruckt wurden. Und jede dieser Statuen verrät durch ihre Darstellung etwas über den Beruf der jeweiligen Persönlichkeit. Wenn jemand die zwiebelförmigen Kuppeln hinter den beiden symmetrischen Gebäuden bemerkt, die den Platz flankieren, kann man die Besucher auch zur russischen Kirche führen. Sie wurde von Zar Nikolaus II., dem letzten Autokraten Russlands, gestiftet, und ihr Stil ist wirklich spektakulär.
La biserica rusă, pentru că este ctitoria țarului Nicolae al II-lea Romanov, ultimul autocrat al Rusiei, și stilul este spectaculos de privit.
Unweit der russischen Kirche am Universitätsplatz befindet sich die tschechische Botschaft, früher Sitz der Botschaft der Tschechoslowakei. Auch dieses Gebäude trägt eine besondere Geschichte in sich, die sich im Sommer 1968 zugetragen hat. Damals versammelten sich tschechoslowakische Touristen, die ihren Urlaub in Rumänien verbrachten, ratlos vor der Botschaft, nachdem sie erfahren hatten, dass sowjetische Panzer in Prag und Bratislava einmarschiert waren, die Reformregierung unter Alexander Dubček zu stürzen. Rumänien war damals das einzige Land des Ostblocks, das sich offen gegen die Invasion der Tschechoslowakei stellte. Ebenfalls am Universitätsplatz steht ein kleines, aber schickes und geschichtsträchtiges Gebäude. Der Suzu-Palast. Stadtführer Damian Amfile dazu.
Palatul Suțu, ferit de cutremure vreme de 200 de ani, este una dintre clădirile vechi ale Bucureștiului ce păstrează cel mai bine aspectul inițial și drept sediu central al Muzeului Municipiului.
Der Suțu-Palast, der seit 200 Jahren von schweren Erdbeben verschont geblieben ist, gehört zu den alten Gebäuden Bukarests, die ihr ursprüngliches Aussehen am besten bewahrt haben. Heute ist er der Hauptsitz des Stadtmuseums von Bukarest, ein Ort, den man unbedingt besuchen sollte, weil hier äußerst kostbare Zeugnisse der Stadtgeschichte gezeigt werden. Auch die Erinnerungen dieses Hauses sind bemerkenswert. Schließlich war es einst eine der beliebtesten Adressen für die großen Bälle der vornehmen Gesellschaft.
Der Palast wurde 1833 vom in Bukarest heimisch gewordenen Teil der Phanariotenfamilie Suțu, auf Griechisch Suzos, errichtet und war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts berühmt für seine Bälle und Karnevalsfeste. 1932 ging das Gebäude in den Besitz einer Bank über, die es später der Stadt Bukarest überließ. Das heutige Museum wurde im Januar 1959 eröffnet.
Sie hören Radio Rumänien International.
Weiter geht es im Programm von Radio Rumänien International mit klassischer Musik.
In der heutigen Rubrik richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Komponisten Liviu Dăncianu, der als einer der wertvollsten zeitgenössischen Autoren der avantgardistischen Euterpe-Sphäre gilt, nicht nur in unserem Land, sondern auch international. Seine Werke genießen eine reale Sichtbarkeit durch Konzerte, Workshops und Konferenzen, sowohl auf dem alten Kontinent als auch jenseits des Ozeans. Geboren in Roman am 19. Juli 1954 und im Herbst 2017 in die Ewigkeit gegangen, machte sich der Künstler Liviu Dăncianu auch als Universitätsprofessor einen Namen durch seine pädagogische Begabung und eine bemerkenswerte Feder in der Musikwissenschaft. Seine Essays und Forschungen auf diesem Gebiet gelten als Vorbilder in der akademischen Welt, in der er mehrere Jahrzehnte wirkte, an der Nationalen Musikuniversität Bukarest. In den kommenden Minuten hören wir ein Kammermusikwerk auf seinem Schaffen, das zunächst dem Syrinx Trio zur Interpretation anvertraut wurde und später dem Ensemble Archeus, das Meister Dăncianu 1985 gründete, unter einem besonderen Namen, Atelier für zeitgenössische Musik Archeus. Zugleich entwickelte er ein originelles Klangkonzept, das in den letzten Jahren häufig schlicht als Archeus bezeichnet wurde.
Thank you.
Weiter hören wir eine ästhetische Verkörperung ebenfalls aus dem Repertoire der Klangformel Archeus. Das Stück mit dem Titel Pantarei Opus 82, komponiert von Livio Danciano vor etwa 15 Jahren, eigens für dieses bemerkenswerte Instrumentalensemble der Kategorie Contemporary and More.
Thank you.
Und auch der Humor fand bisweilen Eingang in die Werke des Komponisten Livio Danciano. Ein solches Beispiel ist die Miniatur für zwei Solo-Violoncelli, gewidmet unseren bekannten Künstlern Marin Kazaku und Stefan Kazaku, eine Vater-Sohn-Interpretationspartnerschaft unter dem einfallsreichen Titel Kazakuska, Opus 119, ein Stück, das wir Sie einladen, am Ende dieser Rubrik zu hören.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Es geht weiter im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Benjamin Neurohr ist der neue Vorsitzende des Deutschen Regionalforums Banat. Er wurde am 17. April innerhalb einer ordentlichen Vertreterversammlung im Temeschwarer Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus gewählt. Benjamin Neurohr löst somit den bisherigen Vorsitzenden des Banater Forums, Dr. Johann Fernbach, seit 12 Jahren Amtszeit ab. Einen Beitrag über die Vertretersammlung des Banater Forums fasst Adi Ardelean von Radio Rumänien Temeschwar zusammen. Sie hören die Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Die Regionalorganisation für das Banat des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien berief seine Mitglieder zu einer ordentlichen Vertreterversammlung ein. Satzungsgemäß wird hierfür je ein Vertreter für jede 50 Mitglieder delegiert. Im Festsaal des Temesvarer Adam Müller Guttenbrunnhauses kamen 75 Vertreter aus den Landeskreisen Temes, Arad, Karaseverin und Mehedinz zusammen. Die Sitzung begann mit der Einstimmung des Liedes »Mein Heimatland, Banaterland«, das seit mehreren Jahren als Hymne der Banater Deutschen gilt. Als erster stellte Dr. Johann Fernbach seinen Bericht vor und kündigte an, dass er hiermit seine Amtszeit als Vorsitzender des Banater Forums beendet.
Meine Damen und Herren, ich beende heute mein drittes und letztes Mandat als Vorsitzender des Demokratischen Forums des Deutschen in Banat. Ich möchte vor allem allen Mitarbeitern danken und meine Genugtuung all jenen gegenüber ausdrücken, mit denen wir vieles geleistet haben.
Herr Fernbach, Sie geben dieses Amt weiter. Mit welchen Gedanken?
Es sind 12 Jahre vergangen und wir haben sehr viele und schöne Veranstaltungen gehabt. Und das muss so weitergehen. Unsere Gemeinschaft ist ja von Tag zu Tag nicht mehr so groß, wie sie einmal war. Aber die, was noch sind, die Deutschen, die was noch sind, die setzen sich ein und das ist sehr wichtig für uns, für die deutsche Gemeinschaft aus dem Banat, aber aus ganz Rumänien. Und ich bin überzeugt, es wird schön sein.
Im Namen aller anwesenden Vertreter bedankte sich für seinen Einsatz als Vorsitzender des Deutschen Regionalforums Banat bei Dr. Johann Fernbach sein Stellvertreter, der Vorsitzende des Forums der Banater Berglanddeutschen, Erwin Josef Ziegler, als Sitzungsleiter.
In diesem Sinne möchte ich mich auch persönlich, aber im Namen aller hier vertretenen Ortsvors des Banats Independent bedanken und hoffen, dass Sie weiterhin mit uns sind. Und wann, so wie Sie auch gesagt haben zuletzt, dass Sie, wenn wir es benötigen, dass Sie uns beistehen mit Rat und Dank.
Die Tagesordnung umfasste des Weiteren die Berichte des Banatia-Geschäftsführers Benjamin Neurohr, des AMG-Stiftungsdirektors Helmut Weinschrott und des Vorsitzenden des Jugendforums Michael Ferenc-Groß. Die Geschäftsführerin des Regionalforums Daniela Barbulescu stellte sodann die Rechnungslegung und den Zensorenbericht für das vergangene Jahr vor. Der alte Vorstand wurde von der Vertreterversammlung entlastet und es wurden neue Vorstandswahlen per Geheimwahl organisiert. Satzungsgemäß sitzen im Vorstand des Banater Forums 10 Vertreter aus dem Verwaltungskreis Temes, 7 aus Karaseverin, 3 aus Arad, 1 aus Mehedinți und 3 seitens des Jugendforums. Die Ergebnisse nach der Zentralisierung der Stimmen verlas der Sitzungsleiter Erwin Josef Ziegler.
Mitglieder des Vorstandes: Kreis Arad, Nicola Selner Bettina, Simon Adelheid und Selner Pompilia. Applaus. Kreis Mehedinți, Dumitrescu Barbara. Kreis Karaseverin, Chioncel Cristian, Lică de Vinus, Slovic Elvira, Ternes Carina, Ziegler Erwin Josef und Vlad Daniel. Und Kreis Temes, Neurohr Benjamin mit 73 von 75 Stimmen. Am zweiten Platz Schiklovan Dagmar mit 70 Stimmen. Am dritten Platz Weiß Astrid mit 63 Stimmen. Am vierten Platz die blinde Huhn mit 62 Stimmen. Am fünften Platz Claudio Kalin mit 61 Stimmen. Sechster Platz Ferenc Großwertlich mit 52 Stimmen. Am siebten Platz Singer Edith mit 51 Stimmen. Am achten Platz Generalvikar Dirschö Johann mit 45 Stimmen. Am neunten und zehnten Platz Johann Fernbach und Matthias Mario. Jugend, Michael Ferenc Groß, erster Platz. Am zweiten Platz Miklucza Herbei Anka. Und am dritten Platz ist Geiger Jeska.
Danach wurden die Zensorenkommission und der Vorsitzende gewählt. Für das Amt des Vorsitzenden wurde Benjamin Neurohr vorgeschlagen und von der Vertreterversammlung in diesem Amt gewählt. Gleich nach seiner Wahl ergriff der neue Vorsitzende des Banater Forums, Benjamin Neurohr, das Wort.
Ich möchte in Danken für den vielen Zuspruch, den ich in den letzten Wochen erhalten habe, seitdem bekannt wurde, dass ich mich für den Vorsitz des Banater Forums zur Verfügung stelle. Genauso wie bei Herrn Fernbach wurde ich gebeten, das zu tun. Das sind halt die Zwänge einer kleinen Gemeinschaft, habe nicht so viel Wahl, wie wir uns manchmal wünschen würden. Sie wissen ja, dass ich als Geschäftsführer der Banate arbeite, 8 Stunden, nicht ganz so viel Zeit aufbringen kann wie ein junger Rentner. Ich habe mir gedacht, ein junger Rentner ist die ideale Besetzung für so eine Stelle. Ein jemand, der noch rüstig ist und die nötige Zeit mitbringen kann. Aber zum Glück bin ich ein Anhänger von Teamarbeit und ich hoffe, dass ich ein großes Team haben werde. Und ich lade jeden ein, der irgendwie mitmachen will, der sich einbringen will, alte oder auch neue Ideen hat, mitzumachen und Teil dieses Teams wird hier im Forum.
Benjamin Neurohr, mit welchen Gedanken übernehmen Sie dieses Amt?
Erstens mit Dankbarkeit, weil ich sehr viel Zuspruch erhalten habe und überwältigt bin durch diesen Zuspruch aus allen Ecken unserer Region. Das verpflichtet auch. Und ich bin auch in Gedanken an einen guten Freund, der uns unlängst verlassen hat, viel zu früh, Adam Chonti, der Vorsitzende des Ortsforums Billet. Und ich kann mich erinnern, dass wir vor nicht mal 3 Wochen, als wir uns zuletzt getroffen haben, dass er noch sehr darauf bestanden hat, dass ich mich für dieses Amt zur Verfügung stelle. Und ich bin geehrt, dass auch jemand wie er, der so viel für unsere Gemeinschaft getan hat, gedacht hat, dass ich die richtige Person dafür bin. Und ich will ihn wirklich stolz machen.
Benjamin Neurohr schlug des Weiteren vor, dass der bisherige Vorsitzende Dr. Johann Fernbach zum Ehrenvorsitzenden des Banater Forums ernannt wird. Die Vertreterversammlung nahm den Vorschlag per Direktwahl an. Anschließend tagte der neue Vorstand und wählte die 3 stellvertretenden Vorsitzenden, Dagmar Schiklovan für Kreis Temesch, Bettina Seldner-Nikwara für Kreis Arad und Erwin Josef Ziegler für das Banater Bergland. Dieses Team wird für die kommenden 4 Jahre die Regionalorganisation Banat des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien leiten.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.